Jesus, es ist so ein Privileg, in deiner Gegenwart zu stehen. Ich danke dir von Herzen, dass wir den Sonntag starten dürfen von deinen Verheißungen her, von dem, was du uns versprochen hast. Du hast uns versprochen, offenen Himmel. Du hast uns Leben versprochen, Fülle versprochen. Wir preisen dich von Herzen, dass das Grab leer war. Wir preisen dich von Herzen, dass du uns nicht als Witwe und Waisen zurückgelassen hast, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast in unsere Herzen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass ich meinen eigenen Glauben nicht immer ankurbeln muss, dass ich nicht der Impulsgeber meines Lebens bin, dass ich meinen Glauben nicht jeden Tag neu definieren muss, sondern Herr, dass du es bist, der mich vorantreibt, dass in mir die Kraft Gottes lebt, in mir der Heilige Geist ist, der Jesus beständig in mir groß macht, der jeden Tag in mir am Werk ist. Und Herr, wir beten, ne? Und will dir was sagen, ich will dir den Raum geben. Ich gebe dir Raum, Heiliger Geist, um das zu tun, wozu du ausgesandt bist. Mach Gott groß in meinem Herzen. Nimm raus, was da nicht reingehört. Tausch aus, was da nicht reingehört. Reparier du das, was nicht gut ist. Aber wir glauben, Gott, dass du in der ganzen Fülle zu uns gekommen bist. Und deswegen stehen wir heute Morgen im Lobpreis und wir beten dich an. Wir stehen heute Morgen hier mit einem Herzen voller Dankbarkeit und wir sagen danke, dass du uns deinen Namen gegeben hast, Jesus Christus. Gott, wir danken dir, dass du uns die Fülle mit deinem Sohn geschenkt hast und dass du nichts zurückhältst, dass du so ein großartiger, wertschätzender und großzügiger Geber bist. Wir preisen dich und danken dir. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Ja, Mann. Dankeschön. Und auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ganz schön hier zu sein. Ich wollte mich an der Stelle nochmal bedanken. Als ich das letzte Mal vor circa 4 Wochen da war, da wurde ich so herzlich empfangen. Das ist unglaublich. Ja, so lieb ist man normalerweise nicht zu mir. Das tut wirklich gut und ich fand, ihr habt ja gerade auch eine richtig spannende Predigtserie am Start. Toxische Einflüsse, toxischer Glauben. Und da wollte ich mich natürlich einreihen und möchte mit euch über ein Thema sprechen, das sehr, sehr spannend ist. Und ich habe es mir überschrieben mit dem Titel Gottes Methode sind unvollkommene Menschen. Und weil es manchmal so unvollkommen ist, ist es manchmal auch so toxisch, ja. Ich hatte eine Oma, die lebt leider nicht mehr, schon seit 10 Jahren nicht mehr. Die kam ursprünglich aus Königsberg, Ostpreußen. Ne? Und ich mochte die, ich habe die ganz arg lieb gehabt. Das war so eine Frau, die war geradeaus und ehrlich. Also bei der hast du nie gezweifelt, was sie jetzt gerade denkt. Die hat es einfach gesagt, ja. Ich schätzte sehr an Menschen. Ne? Und ich habe zum Beispiel auch die Liebe zum Kochen von ihr, die hat kochen können, unglaublich. Das war so die Kriegsgeneration, noch mit Werten geprägt. Und man muss auch mal durchhalten, auch wenn es schwer ist. Die hatte allerdings eine so eine Eigenart, die fand ich immer komisch. Die hat mich aber auch geprägt. Sie hatte immer so dieses Thema mit denen da oben, den kann man nicht trauen. Gemeint waren dann Priester, Politiker, Chefs und so weiter, Arbeitgeber. Und ich dachte so als kleiner Junge, was hat sie denn? Was gibt es denn da für böse Leute da oben und so, ja? Und dann kommst du in die Grundschule, gibt es Lehrer? Hier? Ein Lehrer, 2 Lehrer, okay, ich mach's vorsichtig. Du kriegst du deine ersten Lehrer mit und sagst, ah Oma, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit denen da oben. Ja, so. Du gehst auf die weiterführende Schule, beziehungsweise ich habe dann eine Handwerksausbildung gestartet und dann kriegst du deinen ersten Chef mit und interessierst dich für Politik und kriegst immer mehr so diese Ahnung, ja, die da oben, irgendwie mit denen da oben, denen ist nicht über den Weg zu trauen. Kennt ihr das irgendwoher? Bin ich der Einzige? Ah gut, okay, ist gut. So, und ich glaube, das war ja eine Zeit lang auch normal. Man schafft so vor sich hin und bruddelt auch vor sich hin und so. Und ich meine, was sollten wir denn uns auch an Stammtischen anders erzählen, als was die Politiker schlecht machen, die Chefs und so. Wir brauchen ja auch Gesprächsstoff. Und ich glaube, für Gott war es vielleicht nie so ganz in Ordnung, aber meine Güte, man bruddelt halt vor sich hin. Ne? Und auf was ich raus will ist, ich habe so das Gefühl, dass in den letzten 2, 3 Jahren da ordentlich was am Kippen ist. Dass wir in diesem Brutteln einen wahnsinnig aggressiven Ton haben. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich habe vor einiger Zeit ein nettes Buch gelesen. Da ging es darum, um die aggressive Gesellschaft. Und es liegt Zum einen daran, dass wir sehr sensibel geworden sind, was sehr gut ist. Ja? In der Ritterzeit hat man sich gegenseitig ins Bierglas gespuckt und die Ecken gepinkelt. Also sensibel zu sein ist gut, ja? So, ein bisschen Niveau. Aber je sensibler wir sind auf der anderen Seite, desto empfindlicher sind wir auch. Und je empfindlicher wir sind, desto mehr können wir auch Empörung verspüren. Je mehr wir empört sind, desto gereizter sind wir. Und je gereizter wir sind, desto aggressiver werden wir auch. Und da kann man sich immer mal so ein bisschen checken. Wir sehen es ja auch in dem Schlagwort Shitstorm, der dann durch die Medien geht. Und da merke ich, dass wir so unseren ganzen Lebensfrust an beispielsweise dem Schiedsrichter abarbeiten, der da im Bundesliga-Stadion vor 30, 40, 50, 60.000 steht. Und alle arbeiten irgendwie so ihren Frust an denen da oben ab. Und ich habe mir an der Stelle die Frage gestellt, ich bin ja auch nicht mit vielem einverstanden, ne? Aber wie sollte ich mich denn eigentlich positionieren? Also gibt mir Gott das Recht oder gibt mir das Wort Gottes Recht, frei nach Schnauze, wie mir gerade ist, wie die Emotionen gerade so reinkommen, sie eins zu eins weiterzugeben. Versteht ihr, jetzt hat sich ja die Werteunion gegründet, ja, eine neue Partei. Und ich habe da mal hingehört, die waren ja da auf so einem Schiff, ja, so, und da hatten sie eine Pressekonferenz gegeben. Und die sagt dann, ja, also ich bin aus der FDP ausgetreten, weil das und das passt mir nicht. Ne? Der andere stellt sich vor und sagt, ich bin aus der CDU ausgetreten, weil das und das passt mir nicht. Jetzt gründen die eine Partei und alle sagen, wo sie gegen sind. Und ich dachte, sag mal, also ganz ehrlich, also wenn man eine Partei gründet, sollte man auch sagen, wofür man ist, oder? So, ja, und ich merke halt irgendwie so dieses, du kannst dagegen alles sein, aber dieses Verhältnis zwischen destruktiv und konstruktiv passt nicht mehr. Ja? Können wir einfach mal einmal auftreten und sagen, könnte man mal einfach mal einen konstruktiven Vorschlag machen, wie es grundsätzlich besser gehen würde? Und da checke ich gerade so ein bisschen mein Herz, weil ich ja auch ordentlich mitschimpfe und ja auch mit der Bundesregierung und der Politik nicht immer übereinstimme, aber ich schaue ins Wort Gottes und ich habe mir die Frage gestellt, wie will ich mich denn positionieren gegenüber unvollkommenen Menschen, ne, die über unser Land regieren, Bundesländer, Kommunen, Städte und so weiter. Und wie sollte ich mich denn positionieren gegenüber meinen Eltern? Wie sollte ich mich positionieren gegen unvollkommenen, wir gehen mal in die Gemeinde, Ältesten, Gemeindeleitern, Pastoren, Bereichsleitern, Kleingruppenleitern und so weiter. Lust drauf? Ich kann weitermachen, wenn ihr wollt. Und ich glaube, dass das Königreich Gottes ganz andere Prinzipien hat. Wir kommen zum Schluss auch immer so die Einwandvorwegnahme, das alles hat seine Grenzen, okay? So, biblische Unterordnung hat seine... Was macht das Wort Unterordnung mit euch? Aber für mich ist es irgendwie so ein bisschen negativ belegt. So. Und deswegen gehe ich dem mal ein bisschen nach. Und ich möchte euch sagen, es hat seine Grenzen. Aber es macht auch mega Spaß, wenn wir das Prinzip verstanden haben. Und ich verspreche euch, dieses biblische Prinzip von Unterordnung, das verspricht uns jede Menge Segen und Glück. Und es ist ein wahnsinnig schönes Thema. Und was ganz Wunderbares und Segensreiches. Das erfahren wir nämlich zum Beispiel im Psalm 133. Da heißt es, wir lesen jetzt einen ganzen Psalm, okay? Nur drei Verse. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Die Schwestern sind da natürlich auch mit drin. Und da stehen wir schon, Gott liebt dieses Liebliche. Ah, das mag der total, wenn wir eine Einheit haben. Jetzt müssen wir fragen, wie sieht denn, also Gott, was genau liebst du denn an dieser Einheit? Wie genau sieht denn diese Einheit aus? Und dann kommen jetzt die Vergleiche. Er benutzt jetzt zwei Bilder und er sagt, es ist wie. Und das Wort wie drückt einen Vergleich aus. Also diese Einheit, es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart und herabfließt zum Saum seines Kleides. Jetzt kommt das zweite Bild. Wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Wow, Leben, Segen, Salbung. Haben eine Flussrichtung. Und die Flussrichtung Gottes, wie Leben, Segen bei dir ankommt, ist von oben nach unten. Schaut mal, Offenbarung 4. Da werden wir mitgenommen in die Thronszene Gottes. Millionen von Engel beten ihn an und die vier Wesen beten Gott an 24/7 und singen heilig, heilig, heilig. Und Gott regiert da in seiner Souveränität, in seiner Allmacht. Und ich meine, er ist ja voll drauf, oder? Und dann sitzen da auch, ich habe mich da immer gefragt, warum sitzen da 24 Älteste? Was sollen denn die da? zu 24 Regenten. Ne? Und das spürst du schon, ohne jetzt eine ganz, ganz tiefe Auslegung davon zu bekommen. Gott liebt es, seine Macht, sein Segen, seine Fülle zu delegieren. Und deswegen setzt er Leiterschaft ein. Und ich glaube, dass dieses Prinzip, wir werden es gleich sehen, das gilt für den Staat, dieses Prinzip gilt für Familien und dieses Prinzip gilt auch für unsere Gemeinde und sogar sehen wir auch für Sklaven. Gottes Methode, ich wiederhole es nochmal, sind unvollkommene Menschen. Und wenn du ein Wort nicht vergessen darfst, unvollkommen. Ich habe mir die Frage gestellt, wo kommt denn dieses ganze Gift gerade her, dieser giftige Müll? Was ist denn da in unserem Herzen drin? Ne? Und warum diese Aggressivität? Und oftmals, ich habe diese Woche erst mit einer Frau gesprochen, genau über dieses Thema, sagt sie, ja, weißt du, wir Deutschen, wir haben da halt einfach so ein Riesenproblem, ne? Weil wir hatten den Führer. Kennt ihr dieses Argument? Ja, wir haben da ganz schlechte, negative Erfahrungen gemacht. Da gab es die Nationalsozialisten und die haben von oben herunten diktiert. Und es war schrecklich und wir Deutschen, wir sind halt einfach so geprägt. Und ich habe gesagt, ja, ich gebe dir da vollkommen recht, aber ich gebe dir auch ein kleines bisschen nicht recht. Und ich argumentiere das jetzt mal theologisch. Wer von euch kennt dieses Prinzip Zimzum? Der Johannes Hartl, die machen jetzt eine Konferenz, ich weiß nicht, dieses oder nächstes Jahr habe ich jetzt gesehen, für Jugendliche, ist die Zimzum-Konferenz. Also wenn ihr den Namen hörst, sagt ihr, ich weiß vom Gottesdienst her, 25.02., was Zimzum bedeutet. Zimzum, das ist ein theologisches Modell, das sagt, dass dieser Gott in seiner Liebe Himmel und Erde schafft und die Geschöpfe schafft. Jetzt macht er sich Gedanken darüber, hey, wie schaffe ich das denn eigentlich, dass die nicht wie Roboter durch die Gegend flitzen und immer alles machen, was ich will, sondern wie mache ich das denn eigentlich, dass die sich aus freien Stücken, aus dem freien Willen zu mir entscheiden? Weil denn darin besteht ja die Liebe, dass wir uns immer wieder freiwillig aus freien Stücken dafür entscheiden. Und wenn wir das verstanden haben, haben wir auch das Prinzip der Unterordnung verstanden. Frei. Das heißt, Zimzum, Gott schafft sozusagen ein Vakuum, das nicht beeinflusst ist von seiner Macht, von seinem Willen, sondern etwas Freies, dass sich dort Engel und Menschen befinden, später auch die Menschen, die sollten sich unabhängig von Gott, ohne seine Einflüsse, für ihn entscheiden. Das Einzige, was er macht, ist, er wirbt in seiner Liebe um uns. Okay, macht das Sinn? Ja. So, und dann sehen wir, ohne Diktator, ohne herrische Eltern, ohne schlechte Erfahrungen aus der Geschichte, die erste Auflehnung in der Bibel vor dem Thron Gottes, in einem Ort oder an einem Ort, von dem gesagt wird, dass später mal alle Tränen abgetrocknet werden. Ja? Genau an diesem Ort, wo Schönheit ist, lest mal Offenbarung 4, gläsernes Meer, wunderschön, smaragdgrüne Regenbogen, Herrlichkeit Gottes, Schönheit Gottes, hammermäßig. Da stand Luzifer auf, nimmt ein Drittel, also ein Drittel der Engel, wenn da 10.000 mal 10.000, kannst du mal ausrechnen, ein Drittel der Engel nimmt er mit sich und sagt, hey, der da oben, ich glaube, dem können wir nicht vertrauen. Der enthält uns irgendwas vor, was glaubt er eigentlich, wer er ist. Und diese Auflehnung, die sehen wir auch kommentiert in Jesaja, alttestamentlicher Prophet, Kapitel 14. Da heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, strahlender, du Sohn der Morgenröte. Wie bist du zu Boden geschmettert, du Bezwinger der Nationen. Du aber hattest in deinem Herzen gesagt, den Himmel will ich ersteigen. Hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Ich will mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Und wir sehen, in der perfekten Harmonie, wo Gott einfach nur mit Liebe wirbt, ohne Druck, sehen wir, dass es da die erste Auflehnung gab und die erste Grüppchenbildung. Ja? Satan kommt und sagt, hey, ihr seht es doch auch so, oder? Geht es euch auch so mit dem da oben? Oh ja, uns geht es auch so. Und du siehst, jedes Mal, wenn Menschen sich dagegen entscheiden, das nennt man Rebellion. Und Rebellion wird nie ohne Manipulation, Krüppchenbildung etc. laufen. Genau dieses Prinzip sehen wir auch im Garten Eden. Garten Eden, perfekter Ort, oder? Wunderbarer Ort, kein herrischer Chef, kein Diktator. Und wir sehen, dass die ersten Menschen der Bibel sich auch dagegen entscheiden. Hätte es mir ja aufgefallen, Adam, der erhält ja das Gebot Gottes, nicht von dem, der Frucht, von dem Baum zu essen, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, sondern immer vom Baum des Lebens zu nehmen. Ja? So, die Eva, die wusste ja noch gar nichts davon, weil die war noch gar nicht gemacht worden. So, wo kommt Satan hin? Zur Frau. Er sagt, du, pass mal auf, also das ist irgendwie so ein ganz albernes Gebot, das kann doch nicht sein. Also Gott veräppelt euch doch hier. Ist doch interessant, gell? Jetzt kommt die zum Adam und sagt, hier, nimm mal. Er hat das Gebot und was macht er? Er beißt rein. Und das merken wir, hey, so läuft Manipulation, ne? Nämlich immer hintenrum und in Krüppchenbildung. Immer. So läuft es. Also, was will ich damit sagen? Ja, es gibt schlechte Erfahrungen. Aber es gibt auch das Prinzip der Rebellion in der Heiligen Schrift ohne irgendetwas. Und es ist immer wieder ein Herzenscheck. Ich lade euch nachher darauf ein, auch immer wieder zu sagen, wenn ich gegen etwas bin, geht es dann darum, dass ich aus Gottesfurcht gegen etwas bin? Oder weil ich grundsätzlich einfach mein Prall und mein Hass und mein Groll auf die Welt und alles andere auf irgendwas projiziere? Das ist für mich immer die ganz, ganz große Frage. So, und weil es ja so ein furchtbar kompliziertes Thema ist, hat Gott gedacht, ich sende meinen Sohn. Und ich gehe für die ans Kreuz und ich sterbe für sie und ich stehe auf und fahre in den Himmel und gieße meinen Heiligen Geist aus. Ja, aber er kam auch, um mit uns das Menschsein einzuüben. Also er hat gesagt, okay, wie kann das denn jetzt richtig funktionieren, dieses Prinzip der Unterordnung? Wie ist es gesund? Wie ist es sauber? Und wir sehen den größten Kampf seines Lebens eigentlich im Garten Gethsemane. Da ringt er mit seinem himmlischen Vater im Gebet, schwitzt Blut und Wasser und fragt Gott, hey, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass ich auch so davon komme? Kann dieser Kelch an mir vorübergehen? Und Gott sagt nein. Und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Jesus kämpft, ringt sich durch, positioniert sich vor seinem himmlischen Vater und sagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Auch ganz wichtig. Ich glaube, Rebellion gegen etwas hat immer was damit zu tun, dass ich meinen Willen durchsetzen will. Wenn ich aus Gottes Furcht handle, dann hat es immer was damit zu tun, dass ich dem Willen Gottes vertraue in meinem Leben. Egal, was kommt. Seid ihr immer noch dabei? Okay, jetzt wird es praktisch. Jetzt wird es ganz praktisch. Weil wie sieht denn jetzt dieser Wille aus, sich unter Gottes Willen zu beugen? Es sieht zumindest mal so aus, dass ein Baby geboren wird namens Jesus und er sein Leben als unendlich guter Gott in die Hände von zwei Teenagern legt. Unvollkommene Menschen. Dann geht es weiter. Jesus ist 12 Jahre alt, die Familie ist auf Pilgerfahrt in Jerusalem und auf der Rückreise vermissen sie Jesus. Die Eltern gehen in den Tempel und finden dort Jesus und sind erstaunt über diese furchtbar schlauen Fragen, die er da die ganze Zeit stellt. Und sag mal, wo hat denn der diese Weisheit her? Der Zusatz ist ja dann auch noch, Jesus wuchs in Weisheit von Tag zu Tag. Ja, so. Jetzt ist ja der Papa normaler Handwerker gewesen, die Mutter eine Hausfrau. Und jetzt hast du so einen furchtbar schlauen Sohn zu Hause, der so viel klüger ist als die Eltern. In Lukas 2,51 heißt es dann, Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Wow. Habt ihr gewusst, was Jesus mit 22 tat? Oder mit 24? Oder mit 26? Oder mit 28? Mit 30 wissen wir, hat er circa seinen Dienst angefangen. Wisst ihr, warum wir nicht wissen, was er mit 22, 26, 28 getan hat? Weil er gehorsam seinem himmlischen Vater war, jeden Morgen um 5 aufgestanden ist, auf die Baustelle gegangen, bis seine Zeit kam. Und wir wissen nicht, ob Jesus Kapo war oder der Meister und alle delegiert hat. Vielleicht war er auch einfach nur ein normaler Handwerker und hat Menschen oder war Menschen gehorsam, unvollkommenen Menschen. Könnt ihr es ein bisschen nachvollziehen, auf was ich raus möchte? Pontius Pilatus beispielsweise, dachte ich, ist auch eine so geniale Geschichte. Jesus steht vor Pontius Pilatus und das ist jetzt die Stunde. Und Pontius Pilatus wundert sich und sagt, hey, weißt du nicht, was ich für eine Macht über dich habe? Und Jesus hätte doch jetzt sagen können, so reagieren können, wie ich so oft auch reagiert habe, Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Römischer Fatzke. Ich bin der Sohn Gottes. Du bist nichts. Nein, Jesus bestätigt ihm, du hast Vollmacht von meinem himmlischen Vater. Und was du tust, das ist der Wille des Vaters. Er weiß aber auch ganz genau, du kannst tun, Pontius, was du willst. Ich werde meiner Berufung nur näher kommen. Das heißt, er bestätigt ihm, ja, du hast die Vollmacht. Du hast die Vollmacht über mich. Und deswegen bin ich im Willen des Vaters. Sprich, die Erlösung hat nur funktioniert, indem sich Jesus dem Willen des Vaters unterordnete. Und der Willen des Vaters war, begib dich unter unvollkommene Menschen. Und dann ging er ans Kreuz und war gehorsam. Und es war ja ein schreckliches, theatralisches, menschliches Schauspiel, was sie mit ihm veranstaltet haben. Aber Jesus war drunter. Jetzt sind wir vielleicht hier und sagen, oh, das ist ja echt inspirierend. Also wie Jesus das gemacht hat, hammermäßig. Ich habe ja vorhin gesagt, er hat mit uns das Menschsein eingeübt. Was bedeutet das für uns? Und ich möchte mal ganz praktisch werden, wie das für uns sein würde und gleichzeitig immer mal so, ich lade euch ein, weil ich es auch gemacht habe, diese Predigt hat so viel mit mir angestellt. Ich habe so oft diese Woche gebetet, sage ich, Jesus, tut mir leid. Ich habe so oft geschimpft gegen den da oben und den da oben. Segne, segne, segne. Also ich war die Woche ein paar Mal am Kreuz und vielleicht geht es dir auch so heute Morgen, wenn du hier bist, dass du sagst, Menschenskinder, ich mache mal so einen kleinen Herzenscheck und ich nehme euch mal ein bisschen mit rein in die Gemeinde. Wir gehen auch gleich weiter in den Staat und die Familie. Wir bleiben mal in der Gemeinde. Und in Hebräer 13 lesen wir, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten, über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Ich habe den Vers ganz neu für mich entdeckt und mir gedacht, ich werde jetzt Flyer drucken und jedes Mal, wenn sie mir immer meckern und das passt nicht und viel zu laut und viel zu leise und der Kaffee schmeckt nicht, Flyer verteilen. Hebräer 13, 17, macht nicht so einen Stress, ihr handelt unbiblisch. Darum geht es nicht. Es geht hier nicht darum, dass wir irgendwelche Leiter bevollmächtigen oder die Message ist auch nicht, ich sage euch jetzt mal, wie es hier zu laufen hat, sondern es geht darum, in diesem Prinzip Gott zu erkennen. Und ich habe Pastoren, ich war selber lang genug Gemeindeglied, ich habe Pastoren erlebt, ich habe Gemeindeleiter erlebt, ich habe Chefs in der Arbeit erlebt, meine Eltern, allen Grund gehabt, da zu sagen, um Gottes Willen, um Himmels Willen, kein Grund zum Segnen, kein Grund zum Lieben. Aber es geht darum, dass wir Gottes Prinzip dahinter verstanden haben und sagen, sag mal, also solange der jetzt hier nicht der Pastor in die Kinderstunde rennt und die Kinder verschlägt, ja, dann hätten wir allen Grund zu sagen, um Himmels Willen. Aber zu verstehen, ne, dass es manchmal Entscheidungen gibt, die ich nicht immer ganz nachvollziehen kann. Sich in ein Spannungsfeld zu begeben und zu sagen, Gott, ich vertraue dennoch, denn ich weiß, dass dieser Mann, diese Frau, diese Personengruppe ein härteres Gericht haben werden als ich. Ich sage oft, hey, ist schön, dass du eine Meinung hast, aber ich habe das Gericht. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es im Gericht einen separaten Raum gibt für Leiterschaft, die für Handeln, für ihre Entscheidungen vor dem Thron Gottes Rechenschaft ablegen müssen? Und das finde ich doch ein wichtiges Prinzip. Und ich kämpfe ja nicht für mich als Pastor, aber ich werbe dafür, Gott dahinter zu erkennen. Gott dahinter zu erkennen. Ich muss nicht immer für meine Kämpfe kämpfen. Ich muss nicht immer um meine Position kämpfen. Sondern ich weiß, Gott, ich vertraue dir und am Ende wirst du es richten. Okay? Also richten im Sinne von richten. Zweiter Gedanke. Hey, können wir Gott als Quelle der Autorität erkennen, in Menschen, hinter Menschen, über Menschen, unvollkommenen Menschen. Da heißt es im 1. Petrus, und jetzt geht es den Staat an, ordnet euch um des Herrn Willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind. Der Schlüssel ist nicht der unvollkommene Kaiser, der Schlüssel ist um des Herrn Willen. Schaut mal, im Römischen Reich gab es einen Kaiser, Todesstrafe, Willkür, Machtausbeutung, kein Recht. Auf was der Kaiser Bock hatte, wurde gemacht. Könnt gerne mal Römer 13 lesen, ne? Da ist es ein bisschen expliziter beschrieben. Ne? Aber auch hier, dieses Prinzip der Unterordnung, wie weit das geht. Ordnet euch diesem Kaiser unter. Ein anderes Prinzip, die Familie. Im Epheser 5 heißt es, bevor, das zitieren wir ja immer, gell, die Männer, so ordnet euch den Frauen unter. Da steht aber noch ein Satz davor, da heißt es, ordnet euch unter, einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Wir sollen es aus der Ehrfurcht vor Gott tun. Jetzt bist du als Ehefrau vielleicht da und sagst, du kennst meinen Mann nicht. Seit 8 Monaten ist das Garagentor kaputt. Wann hat er das letzte Mal abgespült? Müll rausbringen, vergisst er immer wieder. Am Sonntag verschläft er. Du kennst meinen Mann nicht. Warum soll ich mich ihm unterordnen? Und wisst ihr, dieses Prinzip lautet folgendermaßen. Entweder ich sehe den unvollkommenen Menschen an und es bleibt dabei, oder ich sehe Gott dahinter. Gott hat ein Segensprinzip, ein Prinzip der Fülle, das von oben nach unten geht, angeordnet. Und ich glaube, wenn wir das beherzigen, bereit sind, Gott hinter unvollkommenen Menschen zu sehen, ne, spüren wir, dass da Leben und Freude dahinter steht. Ja? So, ein Mensch hat Autorität über mich und du sagst, der ist unvollkommen. Ja, so ging es Jesus auch. Aber er war gehorsam, weil er Gottes Willen dahinter erkannte. Und wir sehen, Gott regiert nicht nur mit diesem Prinzip in der Gemeinde, sondern er regiert mit diesem Prinzip im Staat, in der Familie. Wir sehen auch gleich, oder haben das gesehen bei Sklaven, ne? Oder wir sehen es gleich bei Sklaven. Aber ist die Frage jetzt, sag mal, mich hat gerade eben einer nach dem ersten Gottesdienst gefragt, ja, jetzt sag mal, was soll ich denn wählen? Also wenn irgendjemand einen Eindruck hat, bitte weitergeben. Ja, so gottgegebenen Eindruck. Jetzt sehe ich Politiker, und ich bin absolut nicht einverstanden mit ihren Entscheidungen. Ja? Aber den Job zu verstehen, den ich da drin habe, in der Gemeinde stehe ich vielleicht weit oben. Aber in der Gesellschaft, ich bin ein ganz normaler deutscher Bundesbürger. So, ich habe nicht viel Einfluss und ich sehe viel unvollkommene Menschen über mir. Wie sollte ich reagieren? Und mein Job ist zu segnen. Habt ihr das gewusst? Mein Job ist zu segnen. Ich habe das euch neulich schon erzählt, als ich hier war. In der Fremde wird den Israeliten gesagt von Jeremia 29 und sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in die Verbannung geführt habe und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. Hier erkenne ich wieder dieses Segensprinzip Gottes aus Psalm 133. Es fließt von oben nach unten. Und wenn wir nicht das Wohl der Stadt suchen, wenn wir nicht anfangen zu segnen, ja, wie soll denn dieses Segen kommen zu uns? Versteht ihr? Es hat Grenzen. Wir kommen auch gleich an die Grenzen, okay? So. Aber grundsätzlich ist mir mal wichtig, erkenne ich Gott dahinter? Kann ich es aus Ehrfurcht verstehen? Ne? Oder geht es mir immer darum, dass ich eigentlich immer gegen etwas bin? Und jetzt gibt es auch noch so eine Spitzenaussage aus dem Epheserbrief Kapitel 6. Und da dachte ich, okay, das treibt es jetzt echt auf die Spitze, weil wir haben ja gerade über die Grenzen gesprochen. Also wo liegen denn die Grenzen? Jetzt heißt es dort, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgabe bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Also der erste Satz, das ist ja blem blem, oder? Also, Römisches Reich, 1/3 der Bevölkerung im römischen Bereich waren Sklaven, hatten kein freies Leben. konnten nicht bestimmen, wann sie morgens aufstehen, konnten ihren Arbeitgeber nicht bestimmen. Keine 4-Tage-Woche, kein sinnorientiertes Handeln, keine wertschätzende Feedback-Kultur, keine Kultur der Ehre und so weiter. Versteht ihr? So, kein Weihnachtsgeld, kein Urlaubsgeld, sondern herrische Sklavenhalter, die aus Willkür die Sklaven zu etwas gebracht haben, was sie von sich aus nicht tun wollten. Und jetzt sagt Paulus, ordnet euch denen unter, gehorcht denen so, als würdet ihr Christus dienen. Ich kannte diesen Vers schon lange Zeit, aber er ist verschütt gegangen, mindestens 10 Jahre bei mir. Und ich höre den gerade, hole den gerade hoch in meinem Herzen, denke diese Woche drüber nach und denke mir, krass, hey, was läuft bei uns in der Gesellschaft gerade? Was läuft bei uns? Und vor allen Dingen wir als Kirche, wir als Christen, wie positionieren wir uns zu verschiedenen Themen? Das heißt, gehorsam gegenüber diesen irdischen Herren. Gehorcht, was heißt denn irdische Herren? Nichts anderes als unvollkommene Menschen. Gehorcht diesen unvollkommenen Menschen. Und wir sehen das an all diesen Texten, die ich jetzt gerade eben behandelt habe, geht es Gott immer um eine Haltung und eine Positionierung, genauso wie sich Jesus im Garten Eden positioniert hat. Ja? Unterordnung sollte nie aus Zwang geschehen, sondern immer aus freien Stücken. Und sobald du merkst irgendwie, ich bin in einer Gruppe oder einer Gemeinde oder irgendwo in Vereine und ich muss hier etwas tun, ne, zu was ich eigentlich nicht bereit wäre, ich werde hier irgendwie manipuliert oder verzwängt, dann handelt es sich nicht um biblische Unterordnung. Biblische Unterordnung, das ist immer frei, freiwillig. Aber die andere Seite gilt auch, ohne Unterordnung geht es nicht. Und das ist meine Entscheidung, ganz alleine meine Entscheidung. Niemand kann sagen, ordne dich hier unter, dann verlässt er den Weg der Bibel. Ich kann zu meinem Vorgesetzten, zu meinem Chef, zu meinem Teamleiter, zu meinem Ältesten, zu meinem Pastor sagen, ich sehe das nicht immer ein. Ich finde es nicht immer gut. Aber ich tue es dennoch, weil ich es dem Herrn zuliebe tue, weil Christus dahinter ist. Das heißt, Gottes Weg ist es, Menschen mit Einfluss in unser Leben zu setzen und meine Erfahrungen mit, ich sag mal, Autoritätspersonen und Leiterschaft, die gingen von unglaublich wohltuend und wunderschön bis hin zu weniger schön, um es gelinde mal zu betrachten. Jetzt ist ja die Frage, sag mal, all diese Erfahrungen, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Und ich glaube, dass wir uns oftmals eben nicht unterordnen können, weil wir Angst haben, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und es gibt so 3 Räuber, die ich für mich identifiziert habe, die größten Gegner des Glaubens sind. Es ist zum einen Angst, es ist Sorge und es ist Unversöhntheit. Und ich glaube, dass Gott uns einlädt, uns mit den Figuren oder den Menschen oder den Erfahrungen unseres Lebens zu versöhnen. Wir haben jemand bei unserer Gemeinde, keine Namen und so weiter, die kam mit so einem schrecklichen Pastorenbild an, weil sie in mehreren Gemeinden auch durch Studium ganz schlimme Erfahrungen mit Pastoren gehabt hat. Ich habe immer das Gefühl, mit wem kämpfst du jetzt gerade? Und sie tut sich darin so schwer. Und ich habe irgendwann gesagt, du pass mal auf, ich bin nicht dein emotionaler Mülleimer. Dein Groll und deine Wut und dein Schmerz, den darfst du nicht an mich adressieren. Den musst du ans Kreuz adressieren. Dein Frust und deine Enttäuschungen, die kannst du mir nicht ewig nachtragen. Die gehören einfach ans Kreuz. Und ich merke, dass das am Ende doch eine Rebellion gegen Gott ist. Du kannst keinen Menschen verantwortlich machen für dein Leben, weil Christus gekommen ist, um dir jede Last deines Lebens zu nehmen. Ja? Das Kreuz ist der Entsorgungsort für unseren Frust, für unseren Müll, für unsere bitteren Enttäuschungen mit unseren Arbeitgebern, mit den Politikern, mit unseren herrischen Vätern, mit unseren blöden Pastoren. Amen. Und dann kann ich darauf vertrauen, dass jede Erfahrung in meinem Leben uns zum Besten dienen wird. Und manchmal denke ich, wenn du das zitierst, so 5 Euro fürs Phrasenschwein. Nein, das ist keine Phrase. In Römer 8, 28 heißt es, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Habe ich dieses Vertrauen zu Gott, dass er auch unvollkommene Menschen in mein Leben stellt, dass er mir unvollkommene Menschen zutraut? Er sagt, du schaffst es. Du schaffst es. Erkenne Gott dahinter. Du kannst wachsen hinter diesen Erfahrungen. Die können dich weiterbringen. Kurzes Beispiel. Meine Frau und ich, wir waren lange genug keine Leiter. Wir haben eine Gemeinde besucht und hatten unvollkommene Leiter und Pastoren. Und wir haben eine Erfahrung gemacht. Ich habe sie gefragt, meine Frau, darf ich es erzählen? Sie sagt, nein. Echt nicht gut. Wirklich nicht gut. Das ging so wirklich in die Richtung von geistlichem Missbrauch. Ganz ehrlich. Oh, das war hart für uns. Und dann war die Frage, gehen wir oder gehen wir nicht? Und wir haben gerungen und gemacht und getan. Und sie war da korrekter als ich, gebe ich zu. Ich war da nicht immer korrekt, gebe ich zu. Und wir sind trotzdem geblieben und haben gerungen und haben vergeben. Und es war für mich ein richtig harter Prozess. Aber wir sind geblieben. Nach 2,5 Jahren kam der Leiter auf uns zu, unter Tränen, und hat gesagt, Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Die Frage ist, ob wir Gott vertrauen können, auch wenn wir manche Ungerechtigkeit erleben, dass er da trotzdem drin ist. Am Ende geht es immer darum, vertraue ich Gott? Habe ich diese Furcht vor Gott? Oder rebelliere ich ständig gegen alles und jeden? Und wisst ihr, diese Erfahrung hat uns so dermaßen geholfen, die hat uns so geprägt, ja, einfach auch aus einer Brille zu sehen, dass Pastoren und Leiter auch Schaden anrichten können. Wir haben dadurch eine Sensibilität gelernt, ich hoffe es zumindest, ja, so. Aber nochmal, denen, die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Und ich kann heute wahrlich nicht erkennen, dass das ein Nachteil für mich war. Und wenn wir uns heute sehen auf der Bundeskonferenz, fallen wir uns um die Arme und mögen uns und haben uns lieb und es ist vergeben. Und ich glaube, das ist die Flussrichtung Gottes. Jetzt hat es natürlich seine Grenze. Könnt ihr noch ein bisschen? Natürlich hat diese Autorität auch seine Grenzen und die Frage ist, wann wir dagegen aufstehen. Und ich möchte nochmal an diesen Herzenscheck erinnern. Tue ich es aus Ehrfurcht vor Gott? Oder weil ich eigentlich nur rebellieren will und dagegen sein möchte? Und ich dachte da zum Beispiel an Dietrich Bonhoeffer. Der hat ein schönes Buch oder jemand anders hat ein Buch über ihn geschrieben, dem Rat in die Speichen fallen. Der hat mit sich gerungen, weil er Infos hatte, die der normale deutsche Staatsbürger nicht hatte. Und er wusste, was da abgeht und er wusste, was sie da planen, hat von der Wannsee-Konferenz mitbekommen und gesagt, ey, Mist, was mache ich denn jetzt? Und er war ja an diesem Mordkomplott an Hitler beteiligt, an einem Attentat, die Planung. Aber wisst ihr, der hat nicht gesagt, Blödsinn und so, weg mit dem. Sondern er hat mit sich gerungen aus Gottesfurcht. Und so, er ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, pass mal auf, ich setze sogar mein eigenes Seelenheil aufs Spiel, weil wir dürfen ja nicht töten. Was ist wichtiger? Ich töte jemand und rette dadurch Millionen Menschen das Leben? Soll ich mein Seelenheil aufs Spiel setzen, ne? Und das war das tiefe Ringen. Ich dachte da an Josef in Ägypten. Der war über alles gesetzt. Eine Person war über ihm, die Frau des Potiphar. Sie verleitet ihn oder will ihn zur Sünde verleiten. Und er sagt, stopp. Pharao hat mir alles gegeben, dich aber nicht. Aus Ehrfurcht vor Gott sage ich nein. Ich dachte da an die Hebammen Ägyptens im Zusammenhang mit Mose. Da ging es darum, dass den Hebammen befohlen wurde, die sollen die Säuglinge, männlichen Säuglinge töten. Da steht wirklich, sie haben Gott gehorcht und sie haben es nicht getan. Sie haben es nicht getan, weil sie Gott gehorcht haben. Unterordnung hat seine Grenzen. Sie haben Gott gehorcht und dann steht dort, und der Herr schenkte ihnen Kinder. Die Gottesfurcht heißt Segen in deinem Leben. Und natürlich das berühmteste Beispiel in diesem Zusammenhang, Apostelgeschichte 4. Der Gemeinde wird verboten, das Evangelium zu verkünden. Und da sollten wir immer aufstehen, rebellieren. Deswegen sollten wir es nicht vergessen, unseren Nachbarn das Evangelium zu erzählen. An unserem Arbeitsplatz das Evangelium zu erzählen. Es wurde ihnen verboten, zu sagen, hey, wenn ihr jetzt nochmal den Mund aufmacht, gibt es richtig Ärger. Und sie sagen, hey, pass mal auf, Die größte Autorität in diesem Universum hat uns befohlen, zu gehen in alle Welt. Was ihr sagt, geht nicht. Wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Unterordnung hat definitiv seine Grenzen. Aber wir dürfen unsere Herzen checken, warum mache ich es? Und die letzte Bibelstelle, die ich mit euch teilen möchte, ist 1. Petrus. Da heißt es, entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Also nicht den Älteren, den Ältesten. Und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Hey, Gott ist in Kontrolle, sagt dieser Vers. Ja, Gott hat eine Ordnung geschaffen, aber es gilt nicht, dass du dich einer menschlichen Willkür aussetzen sollst, sondern dass alles geschehe in Demut. Wenn wir verstanden haben, dass wir uns alle unter diese mächtige Hand Gottes demütigen sollen, dann verheißt er Frieden, Freude und Leben. Und ich möchte uns jetzt an dieser Stelle gerne einladen, dass wir persönlich den Geist Gottes zu uns sprechen lassen. Und ich möchte dich fragen, vielleicht bist du gerade an etwas dran, vielleicht sagst du, diese Erfahrungen mit meinem Vater, die lässt mich mein Leben lang nicht los. Vielleicht gehst du gerade durch einen Prozess in der Familie mit deinem Ehepartner, vielleicht mit deinem Chef, wo auch immer du bist, oder du bist sowas von gerade auf 180 gegen Politik und was weiß ich. Dann lade ich dich ein, hey, lass den Geist Gottes zu dir sprechen. Erkennst du Gott dahinter? Können wir uns nicht unterordnen aus Ehrfurcht vor Gott? Oder rebellieren wir wie wild? Kämpfen wir wie wild? Und wenn es da ein Problem gibt, werden wir immer von Machtkampf zu Machtkampf gehen. Und diesen Kampf hat Gott dir nicht verheißen. Sondern was er dir verheißen hat, ist Freude, ist Leben, ist Fülle. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du aufdeckst, wo wir unversöhnt leben. Ich bete, dass du aufdeckst, wo wir in Rebellion zu dir leben, wo wir uns gegen dich aufgelehnt haben. Und wir wollen von ganzem Herzen Leute sein, die ein Teil der Lösung sind. Wir wollen von ganzem Herzen Leute sein, die konstruktiv Familien, Gemeinden und die Gesellschaft gerade in dieser Zeit gestalten und bauen und voranbringen wollen. Danke, Heiliger Geist, dass du in diesem Moment zu Herzen sprichst. Und ich lade dich ein, die Entsorgungsstation für unseren Groll, für unseren Wut, Frust, Unvergebenheit ist das Kreuz. In Jesu Namen. Amen.